Guten Abend zusammen und willkommen bei FreeFM. Hier ist Weltmeister Dieter Buchwald. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Herrengedeck mit Andreas Kulik. Viel Spaß!
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik.
Ja, einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen hier live aus dem Ulmer Roxy zum FreeFM Gastspiel Herrengedeck Fußballkultur mit Musik. Das Platte der Woche Spezial für alle Freunde der gepflegten Musik, das verschiebt sich heute um eine Stunde auf den gewohnten Sendeplatz, den ich sonst innehabe, auf 19 Uhr nämlich. Mein Name ist Andreas Kulik, ihr könnt laut Roxy aber auch Robert zu mir sagen. Und hier bei mir auf der Kaffeebühne, da seht ihr erstmal ganz links außen den stillen Sven, der wird erst in der zweiten Hälfte der Sendung ins Geschehen eingreifen. Jetzt nämlich darf ich zunächst einmal begrüßen den Chefredakteur und Geschäftsführer von Elf Freunde, Philipp Köster, und den Chef vom Dienst, Jens Kirschneck. Herzlich willkommen, hallo.
Dankeschön. Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sind.
Jens, Chef vom Dienst, das klingt total cool, aber was macht der eigentlich?
Ach, das ist auch ziemlich viel Kästchen schieben. Ne? Ich bin für die Seitenpläne verantwortlich und muss dann, wenn es hart auf hart kommt und die Produktion dem Ende zugeht, auch immer die Leute antreiben, dass sie ihre Texte rechtzeitig abliefern. Ist also nicht immer nur glamourös.
Und wann haben Sie dich geholt, um das zu tun?
Anfangs war das gar nicht so. Also anfangs war ich einfach nur Redakteur, Geschichten schreiben und so weiter. Und dann irgendwann, wir hatten immer wahnsinnig viele Tippfehler. Dann habe ich mal unvorsichtigerweise gesagt, nennt mich Chef vom Dienst, dann gucke ich mal, ob das ein bisschen weniger wird. Und er wusste nicht, was er tat.
Ja, es ist tatsächlich so, dass Jens ja so der dienstälteste noch lebende Mitarbeiter von Elf Freunde ist. Ist seit 2005 da und hat gleich am allerersten Tag vom Mitgründer von Elf Freunde, Ronaldo, so einen richtigen Anschiss gekriegt, weil er am Tisch gegessen hat, ne?
Genau. Also ja. Ronaldo, fantastischer Fotograf, hervorragender Layouter.
Aber als Mensch schwierig. Ja. Nein, Quatsch.
Ein Pedant. Ja, auf jeden Fall saß ich unschuldig an meinem ersten Tag am Schreibtisch in der Freunde-Redaktion, mümmelte so mein Käsebrötchen vor mich hin und Ronaldo schlurft in die Redaktion, geht an meinem Schreibtisch vorbei und sagt so im Vorbeigehen, Jens, hatten wir dir noch nicht gesagt, dass wir nicht am Arbeitsplatz essen?
Und dann sah man ihn
gleich, wo ich gelandet bin.
Da sah man ihn dann hinter bleich im Konferenzraum sitzen und sein Brötchen mümmeln. Ja. Unvergessliche Ereignisse damals, 2005.
Aber jetzt als Chef vom Dienst nehme ich an, ist Brötchenessen genehmigt.
Ronaldo habe ich inzwischen auch rausgeekelt, also insofern.
Habe ich mitbekommen, ja. Denn der war ja damals mit dir, Philipp, noch Gründer des Magazins. 2000 habt ihr losgelegt und die erste Ausgabe verkauft. Weißt du noch, wie das Cover aussah?
Ja, Stuttgarter Neckarstadion, leer auch noch, und Ronaldo behauptet ja bis heute, er hätte sich damals nicht in der Farbe vertan, aber die erste Ausgabe ist tatsächlich in ein bizarres Rot getaucht. Eigentlich wollten wir den ganzen so ein nostalgisches Ambiente mit so einem Sepia, mit so einem braunen Nostalgieton geben, und da hat er in den Farbtopf gegriffen, aber in den falschen. Aber das leugnet er bis heute. Also.
Und die Themen sind ja auch noch gegenwärtig?
Ein endlos langer Artikel über Stadionbau, dann hatten wir einen Flingerbruch drin, damals dieses Stadion von Fortuna Düsseldorf, gut abgehangene Blattkritiken, Buchkritiken, dann haben wir uns um Randsportarten im DSF gekümmert, früher war das ja so, dass im DSF immer noch stundenlang Holzhacken übertragen wurde, und waren wir dabei quasi und haben diese Jungs da gefeiert. Aber ich kann bis heute nicht verstehen, da werden inzwischen ja 500 Euro für diese Erstausgaben von Elf Freunde geboten bei eBay. Ich kann das nicht verstehen. Also die Ausgabe 2 ist super, aber die erste ist eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Also
du hast ja damals auch unter diversen Alias-Namen das Heft noch nahezu im Alleingang vollgeschrieben, oder?
Ja, also wir konnten uns keine Autoren leisten, und wenn man sich das erste Heft durchguckt, absurde Namen, teilweise von Arminia-Nationalspielern aus den 20er
Jahren. Klaus Oehler.
Walter Klaus Oehler hieß der, und ich schrieb dann unter Klaus Oehler im Heft. Das ist auch nur Bielefeldern aufgefallen. Die haben sich gewundert, dass möglicherweise ein Nachkomme dieses großen Nationalspielers jetzt für Elf Freunde schreibt, aber das war einfach ein Pseudonym.
Aber kontaktiert haben die dich nicht?
Nein, in Bielefeld schreibt man keine Leserbriefe. Das ist,
besser nicht. Ihr habt die Ausgabe vom Berliner Olympiastadion verkauft, stimmt das?
Ja, diese Legende, die wir mal gerne weitererzählen. Also Es war tatsächlich so, dass wir gedacht haben, oh, wir kommen ohne Kioske aus, ohne normalen Buchhandel, ohne normale Zeitungskioske und haben das einfach vom Stadion verkauft. Aber das war dann halt deprimierend. DFB-Pokal-Endspiel zwischen Werder und Bayern 2000 und wir eine riesige grüne Reisetasche mit ungefähr 300 Exemplaren von 11 Freunde drin und haben 8 Stück verkauft und ich glaube, 7 der 8 Käufer haben auch gedacht, das sei die Stadionzeitung. Einer brachte es auch noch zurück. Nö, lass mal. Habe ich mal reingeguckt. Scheiß. So, aber dann haben wir ab der zweiten Ausgabe haben wir dann am Kiosk verkauft und dann ging es so ganz langsam bergauf.
Gab es da irgendwelche Vorbilder, dass ihr gesagt habt, Mensch, das Teil aus England oder sonst woher ist so cool, das machen wir jetzt hier auch mal?
Also inzwischen gibt es ja unzählige Fußballkulturmagazine in Europa. Damals gab es wirklich nur, wenn Saturday Comes, also dieses schon 1985 gegründete Londoner Fußballfanzine. Das fanden wir super. Dann hatten wir in Bielefeld ja selber schon so ein Magazin gemacht. Um 3:30 war die Welt noch in Ordnung, hieß das. Da hatten wir so ein bisschen gemerkt, dass diese spezielle Art, über Fußball zu sprechen, ein bisschen subjektiver zu werden, aus Fanperspektive über Fußball zu reden, dass das ganz gut ankommt beim Publikum. Wobei wir, wie gesagt, damals uns das einfacher vorgestellt hätten. Vielleicht hätten wir auch, wenn wir gewusst hätten, wie steinig das ist, jetzt gar nicht mit der Freunde angefangen. Weiß man aber nicht.
Der Berliner Tagesspiegel, der hat euch mal als den etwas anderen Kicker bezeichnet. Wie ordnet ihr selber euch ein?
Muss ja eigentlich der Gründer sagen, ne? Also sag mal so, ich glaube, es gibt schon ziemlich große Unterschiede zwischen Elf Freunde und dem Kicker, weil dieses ganze Notengewese, was es da gibt, das gibt es ja zum Beispiel bei uns nicht. Und ob jetzt jemand eine Sinnesmose-Zerrung hat oder was auch immer, das interessiert bei uns auch nur am Rande. Es geht halt um etwas hintergründige Geschichten, es geht um Humor und ohne den Kollegen vom Kicker zu nahe zu treten. Humor haben sie ja meistens eher so bei ihren Überschriften, aber auch nicht immer freiwillig.
Großartige Alliteration. Reck reckte sich vergeblich. Ich bin Diethelm Ferner so nah, lasse ich neulich nochmal über einen Artikel über den alten Schalke-Trainer Diethelm Ferner. Ach, aber trotz allem, ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Gebiete. Die gerne aktuell Tabellen, Statistiken, ernste Interviews und wir vielleicht, keine Ahnung, alles andere.
Man hört es eigentlich auch im Titel, euer Magazin heißt vollständig Elf Freunde, Magazin für Fußballkultur. Was bedeutet für euch Fußballkultur? Wie würdet ihr den Begriff erklären?
Ist so ein bisschen die Gretchenfrage des Magazins. Was ist das eigentlich? Ich glaube, wir überprüfen ganz, ganz viel, was wir im Heft machen, einfach unter dem Kriterium, die Menschen, die wir da porträtieren, lieben die Fußball. Und damit meinen wir nicht all die Typen, die jetzt gedacht haben, hey, mit Elf Freunde, also mit Fußball kann man richtig gut Geld machen oder die Marketing-Heinis, die Fans nur als Kunden bezeichnen, sondern Leute, die in eine wie auch immer geartete Liebesbeziehung zum Fußball haben. Das kann dann der manische Panini-Bildsammler sein, das kann ein Fan sein, der zu Auswärtsspielen irgendwie in der dritten finnischen Liga fährt, das können aber auch ganz normale Bayern, St. Pauli, Bochum, Bielefeld-Fans sein. Hauptsache, sie empfinden was für den Sport und gucken da nicht nur so kalt, mechanisch, wirtschaftlich drauf. Und ich glaube, all die Leute und was sie dann tun, um ihre Liebe auszudrücken, das ist, glaube ich, für uns so eine Form von Fußballkultur.
Ich glaube, man darf das jetzt nicht zwingend mit Hochkultur gleichsetzen, sondern das ist halt so eine bestimmte Art von Volkskultur eher.
Und es ist ja im Prinzip meistens, zumindest abseits des tagesaktuellen Geschehens, wie man es eben aus dem Kicker oder der Sportbild kennt, werdet ihr da in Journalistenkreisen oder anderswo ein bisschen als Fußballromantiker wahrgenommen?
Penetrant, ne? Ja, oh, die Fußballromantiker von Elf Freunde, ja, da kommen sie wieder. Das wird meistens eingesetzt, wenn es heißt, dass wir möglichst weltfremd sind. Also immer, wenn man was kritisiert, was alle anderen schon total super finden, ob es jetzt der Brauseklub in Leipzig ist oder dass in Zukunft möglicherweise, was jetzt gerade diskutiert wird, noch ein Montagsabendspiel in der Bundesliga gibt oder dass in Österreich es Werbung auf dem Hintern gibt und so weiter und so fort. Immer wenn du da sagst, das finden wir aber nicht gut, dann kommen meistens ein paar Kollegen aus dem Fußball-Establishment und sagen, ah, die Romantiker von Elf Freunde, wacht mal auf. So, ne? Und also insofern finde ich den Begriff immer so ein bisschen negativ belegt, aber
vergiftet.
Vergiftet, genau. Also, aber ich fände es, glaube ich, schon prinzipiell gar nicht so unzutreffend. Romantisch veranlagt sind wir beide. Sind eigentlich alle bei uns.
Also man kann, ich meine, wir sind ja beide Fans von Arminia Bielefeld und das hält man ohne ein bisschen Romantik nicht aus.
Also, ja, ich glaube, da gehört noch einiges mehr dazu.
Also hier weiß man, wovon wir reden. Ne?
Ja. Ja, Romantik ist ein Teil, den man da gewiss braucht. Ja.
Geigenhumor.
Kein Humor. Die Geschichte mit Rasenballsport, mit dem Brauseklub, die hat viel Resonanz erhalten, hatte ich das Gefühl im Leserbrief.
Ja.
War das die Geschichte mit der meisten Resonanz oder gab es da noch mehr?
Ach, Resonanz gibt es immer, glaube ich, dann, wenn man so kontroverse Themen anpackt. Als wir uns mal über diverse Auswüchse der Ultrakultur ausgelassen haben, obwohl wir das eigentlich so fast als solidarische Kritik empfunden haben, dann wollten uns, glaube ich, auch ein paar Leute einen Pferdekopf ins Bett legen. Bei RB Leipzig ist es halt auch so, dass insgesamt diese ganze Diskussion auf einem ziemlich erbärmlichen Niveau geführt wird. Also ich finde, es gibt momentan ja auch diese Keule, dass alle sagen, ja, die Traditionsclubs sind einfach nur veraltet und unbeweglich und jetzt kommen die jungen, modernen Clubs. Ich glaube, man darf sich der Illusion nicht hingeben, dass eine Bundesliga, in der nur noch perfekt geführte Clubs mit smarten Joghurtfressern wie Ralf Rangnick so wahnsinnig viel besser ist. Es ist kein Zufall, dass bei Spielen Wolfsburg gegen Leverkusen nicht so wahnsinnig viele Leute zuschauen. Und es ist kein Zufall, dass das eben bei anderen Clubs doch so ist, weil sie einen Grundrauschen erzeugen, dass man eben nicht mit tollen Marketingplänen hinbekommt. Und ich glaube, das ist eine gefährliche Entwicklung und sie ist, wenn man mal wirklich so mit dieser ganzen Marketingsprache denken will, auch tatsächlich für die wirtschaftliche Entwicklung der Liga nicht gut. Aber ich glaube, da vertreten wir momentan noch eine Außenseiterposition. Momentan.
Ja, ich meine, es hat ja verschiedene Aspekte. Also es ist ja nicht nur Red Bull und die ganze Geschichte, sondern ich glaube auch Bayern München wird irgendwann einsehen, dass es für sie geschäftsschädigend sein kann, wenn sie jedes Jahr die Bundesliga mit 20 Punkten Vorsprung gewinnen. Irgendwann interessiert es kein Schwein mehr.
Also vielleicht noch das sagen, ich meine, jetzt Jahreshauptversammlung beim FC Bayern, wie sehr die sich da in ihrer eigenen Großartigkeit gesuhlt haben mit 251.000 Mitgliedern, weltgrößter Verein, fast so reich, fast so super wie ManU oder Real. Fakt ist, wir haben momentan in der Liga bohrende Langeweile. Wenn Wolfsburg heute nicht gewonnen hätte, wären es schon 10 Punkte gewesen. Und ich kann mir nicht so viel Fantasie aufbringen, dass ich entweder Wolfsburg oder Gladbach oder wen auch immer dann noch als ernsthaften Konkurrenten sehe. Das ist bohrende Langeweile, das geht jetzt auch schon eine gewisse Zeit so. Vielleicht setzt sich irgendwann auch beim FC Bayern mal die Erkenntnis durch, dass vielleicht ein bisschen mehr Solidarität und ein bisschen mehr gucken, wie geht es den anderen eigentlich, auch gar nicht so verkehrt wäre.
Aber ohne die Einsicht oder ohne, dass sich das Ganze selbst überholt, ist es vermutlich nicht aufzuhalten, oder?
Naja, also irgendwann wird man sich halt fragen, geht das so weiter? Und ich glaube, diese Frage wird man relativ rasch beantworten können mit eben nee. Also wenn ich jetzt schon wieder höre, dass die Liga-Vorstände verkünden, ja, wir wollen noch einen tolleren Fernsehvertrag abschließen und wir wollen noch mehr Geld erlösen, da fragt man sich ja, mit welchen Argumenten eigentlich? Und das wird dahergehen, dass wir halt irgendwann am Montag spielen oder wie in Spanien am Samstag oder am Sonntag getaktete Spiele. Alle 2 Stunden fängt ein Spiel neu an und da bin ich ja mal gespannt, aber das dann immer noch so super ist.
Ich meine, Hoffenheim gegen Paderborn wird auch dadurch, dass es montags stattfindet, auch nicht interessanter.
Habt ihr eigentlich nach 20 Jahren 11 Freunde oder Jens bei dir ein bisschen weniger sowas wie einen Lieblingsbeitrag, wo er sagt, Mensch, da habe ich dran gearbeitet und da blicke ich total gerne drauf zurück. Das war mit Abstand das Geilste, was mir je passiert ist.
Jens, 20 Jahre 11 Freunde?
9,5, ne? Aber egal.
Du 9,5, ja.
Ja, also ich glaube, ein entscheidender Punkt war allerdings auch dann dadurch, dass das Magazin Stück für Stück erfolgreicher wurde und mehr Möglichkeiten hatte, dass wir angefangen haben, richtig lange Reportagen zu machen. Und wir hatten so ein Erweckungserlebnis. Wir haben damals Kollegen aus Schweden kennengelernt vom Magazin Offside. Und die hatten so in ihrem allerdings so auf DIN A5 erscheinenden Magazin, hatten die Reportagen über 20, 30, 40 Seiten. Und von denen haben wir eine eingekauft, wo jemand über einen Zeitraum von 2-3 Wochen dabei war bei dieser Gründung des Vereins FC United of Manchester, was ja so eine Alternative dann zu Manchester United war, als die von dem Glazer-Konzern übernommen wurden. Und das war so nah dran und das war so spannend erzählt, dass wir gesagt haben, okay, sowas wollen wir auch und sowas wollen wir auch in Zukunft mehr haben. Und das war für mich auf jeden Fall so ein ziemlich entscheidender Punkt.
Mein Lieblingsbeitrag ist bereits aus Ausgabe Nummer 2. Da haben nämlich ein paar Kollegen von uns unter falschen Namen Leserbriefe an Kicker geschrieben. Das war super. Unter Rolf Töpper aus Wien oder A. Dorno aus Tübingen. Und also ganz lustige Geschichten. M. Ecker und F. Loskel und so weiter. Alles abgedruckt.
Und danach ist eigentlich derjenige, der das dann beim Kicker abgedruckt hat, nachher rausgeflogen?
Das war ein Praktikant, der rausgeflogen ist, ja. Oh.
Leider. Leider. Aber der ist jetzt nicht bei euch.
Nee, aber der Kollege, der die Leserbriefe geschrieben hat, der ist jetzt dann bei uns gewesen.
Befördert.
Nein. Aber insbesondere Rolf Töpper aus Wien fand ich wirklich einen Geniestreich. Der wäre mir auch gerne eingefallen.
Jetzt geht er ja schon auch immer mal andere Wege, zum Beispiel eine Ausgabe im Querformat oder eine Ausgabe von Spielern gestaltet, so wie die vorletzte. Ist das was, wo ihr sagt, wir wollen uns auch selbst ein bisschen immer einen Prozess halten, uns ein bisschen neu erfinden?
Ja, schon. Also die alteingesessenen Abonnenten hassen uns ja dafür. Also die finden ja alles scheiße, was irgendwie im Regal in der Sammlung nicht gut aussieht. Ne? Also gerade bei dem Querformat war es halt so, dass das die ganze Reihe versaut hat. Also weil bei den Heftrücken dann eben dann diese eine Querformatausgabe blöd aussah.
Aber gab es da nicht einen Aufkleber oder so zu?
Nee, ja, das haben wir dann, das konnte man downloaden irgendwie noch, dass man sich den diesen Umschlag. Aber trotz allem erstmal, also wirklich Leute, die so sauer waren. Also so sauer waren die sonst eigentlich nur, als wir dieses Frauenfußball-Supplement rausgebracht haben, 11 Freundinnen. Da waren die alteingesessenen Leser auch sauer. Ich hab's nicht angerührt, schrieb einer und hat's eingeschweißt, zurückgeschickt.
Es hat mal, ja genau, und einer hat sich mal die Mühe gemacht, dieses Heft in wirklich 1000 Schnipsel zu zerschnipseln und uns dann in einen Briefumschlag zu packen und auch zurückzuschicken. Also
ja.
11 Freundinnen, wie es hieß, erfreute sich bei den Lesern, insbesondere bei den Lesern, glaube ich, nicht ungeteilter Beliebtheit.
Ja, aber das ist genauso wie, wenn wir ein Schalke-Titelbild haben, ist das in Dortmund auch Ladenhüter. Also da sind die Bahnhofsbuchhändler in Dortmund immer ganz verzweifelt und wollen nur 3 Exemplare haben und so.
Ja, aber auf meinem Zettel steht es trotzdem. Was ist aus dem Magazin 11 Freundinnen geworden? Seit 2009 lag das bei. Irgendwann war es sang- und klanglos und kommentarlos, hatte ich den Eindruck, weg.
Das kannst du schnell erklären. Also es war ja ein Supplement, also werbefinanziert. Und nach der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011, wo der Frauenfußball durchstarten wollte, ist eigentlich das Gegenteil passiert. Der Werbemarkt ist danach komplett wieder zusammengebrochen und keine einzige Werbung für dieses Supplement konnte verkauft werden. Und insofern war das dann einfach nicht mehr zu finanzieren.
Zack, sang- und klanglos eingestellt. Aber es haben allerdings auch nur 3 Leute gemerkt. Und du. Also, was immer, nicht für die breiten Akzeptanz spricht, dieses Magazin.
2010 hat Gruner ein Jahr 51% bei euch am Verlag übernommen. Verliert man da ein Stück weit journalistische Freiheit?
Nee. Tatsächlich nicht. Also glaubt man nicht, aber es ist tatsächlich so, dass in den 4 Jahren seither nicht ein einziges Mal ein Anruf aus Hamburg kam und sagte, das Titelbild passt uns nicht oder das ist doof gelaufen, könnt ihr da nicht mal was Schönes machen über XY. Also es ist tatsächlich so, die Einflussnahme, die redaktionelle Einflussnahme ist null. Das liegt aber auch daran, dass das in allen Verträgen steht und es eine absolute Bedingung dafür ist, dass wir so arbeiten, wie wir wollen. Und insofern ist das eher so. Es war ja tatsächlich auch vorher nicht so, dass die beiden Gründer noch alles besessen hätten. Also wir hatten vorher schon einen anderen Verlag mit drin, der seine Anteile dann eben verkauft hat. Aber es war tatsächlich eigentlich nur ein Wechsel von Besitzanteilen. Zum anderen ist allerdings auch die Kultur bei Gruner wirklich so, dass man in Ruhe gelassen wird. Die geben ja auch so Geo raus. Gut, jetzt fällt mir gar nicht so viel anderes ein, was so super ist. Der Stern.
Der Stern.
Oder Brigitte. Oder Essen und Trinken für jeden Tag. Naja, also will sagen,
jetzt mehr als ich gedacht hätte.
Ja.
Gala.
Ja. Schöner Wohnen auch.
Ja. Aber die schleusen sich jetzt nicht bei euch in Vorstand oder Aufsichtsrat ein, so wie beim FC Bayern.
Haben wir gar nicht.
Habt ihr nicht?
Okay. Wir haben nur so einen Frühstücksdirektor.
Dann kann man das auch verhindern,
dass auch nichts macht.
Ja. habt ihr Lieblingsfußballmagazine abseits vom eigenen?
Wir haben ja so ein Netzwerk gegründet. Es gibt schon eine Menge ähnlich gearteter Magazine inzwischen über ganz Europa verteilt, in Norwegen, in Österreich, in der Schweiz, in England, Spanien, was weiß ich. Und die haben wir mal nach Berlin eingeladen und haben mit denen dann so ein loses Netzwerk gegründet. Und in Deutschland, würde ich sagen, geht es dann eher in den Fanzine-Bereich. Ne? Also Offenbacher Erwin ist natürlich immer noch ein unerreichtes Highlight. Ich weiß nicht, was Philipp, was hast du?
Schalke Unser gibt es auch noch in Gelsenkirchen, was auch ganz nett ist. Sind ja viele Fanzines leider schon wieder gestorben, die echt super waren. Aber also gedruckte Magazine haben es, glaube ich, auf dem Fanzine-Markt ein bisschen schwer. Aber ich glaube, das sind schon so Magazine, die man sehr, sehr gern in Empfang nimmt.
Findet ihr selbst noch die Zeit, privat ins Stadion zu gehen oder ist das nur noch beruflicher Natur?
Wir wohnen in Berlin.
Urlaub?
Ja, also ich meine, gerade wenn ich im Urlaub bin, gehe ich wirklich gerne mal ins Stadion. Sei es jetzt irgendwie, wenn ich in Kroatien bin, dass ich mir dann ein Spiel von Hajduk Split angucke oder neulich war ich auf Sardinien und habe mir so ein italienisches Sechsligaspiel angeguckt. Das wie früher, dass man jede zweite Woche auf die Bielefelder Alm gegangen ist, das ist natürlich von Berlin aus nicht möglich. Und um jetzt regelmäßig zu Union oder Hertha zu gehen, muss ich zugeben, gelingt es mir nicht so richtig, das entsprechende Interesse aufzubringen.
Also bei mir ist es auch so, ich glaube, wir sehen beide immer so ein paar Spiele in der Saison von Arminia. Verfolgen das natürlich ansonsten über alle Medien, die da so zur Verfügung stehen. Teilweise wird es ja in der dritten Liga noch nicht mal mehr übertragen live. Oder musst du gegen Mannschaften wie Sonnenhof Groß Asbach spielen, was ja auch schon eine Höchststrafe ist. Also das ist erschütternd. Ja. Aber auch, wem sage ich das hier?
Ja. Die Leute kennen das.
Ja.
Ja, lasst uns zum Abschluss der Runde noch kurz 11 Stichworte durchgehen. Ich nenne euch 11 Stichworte, ihr sagt mir vielleicht kurz, was euch dazu einfällt. Fußballstammtisch.
Doppelpass, immer gerne zu Gast. Gibt es vielleicht in der Veranstaltung auch noch ein bisschen was zu. Wunderbarer Trinkerstammtisch. Leider Udo Lattek nicht mehr so dabei.
Wollte ich gerade nachfragen, hat sich das Niveau gesenkt?
Naja, das ist ja auch schwierig, aber hat sich vielleicht seitwärts bewegt, würde ich mal sagen, das Niveau.
Immerhin bewegt.
Ja, gut, aber auch sehr langsam.
Kommerzialisierung?
Findet statt und geht immer weiter. Ich meine, das geht ja so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir hier vorhin gesagt haben. Ohne jetzt übertrieben romantisch zu sein, definitiv weiterhin eine große Gefahr.
Pyrotechnik?
Das ist immer schwierig. Südländische Begeisterung heißt einerseits, andererseits inzwischen große Hysterie drum. Ich finde es nicht gut, finde allerdings diese unfassbare Hektik, die da gemacht wird, wenn da auch nochmal irgendwo eine Kerze brennt, auch ein bisschen übertrieben.
Bringt mich zum Stichwort Ultras.
Also sind wir beide nicht, ne?
Nö.
Also auch vom Alter her.
Ja, ich meine, was mich halt oft nervt, ist dieser Dauergesang. Da mag ich eigentlich so ein bisschen so einen spielbezogenen Support englischer Art etwas lieber.
Rugesa.
Ist das so eine Wohnungsbaugesellschaft? Nee, das sind ja die, glaube ich, eine der widerwärtigsten Phänomene, die sich so in den letzten Jahren aufgetan haben im Fußball. Es hat meiner Meinung nach mit dem, was Fußballkultur ausmacht, was Fußballkultur bedeuten sollte, überhaupt nichts zu tun. Es ist leider Gottes ein Phänomen, dass sowas immer wieder mit dem Fußball in Verbindung gebracht wird, obwohl das da tatsächlich eigentlich nur bizarre Schlägertrupps sind, die, glaube ich, mit Fußball wenig anfangen können und nur mit diesen ganzen Männlichkeitsritualen. Ich hoffe, dass das halt ganz, ganz bald wieder abstirbt und nur so ein kurzfristiges Phänomen ist. Hab da allerdings wenig Hoffnung, dass das sofort wieder verschwindet.
Ich hoffe jetzt nicht nochmal die gleiche Antwort zu kriegen beim Stichwort FIFA-Ethikkommission.
Doch.
Die wird sich auch bald auflösen.
Ist auch eine Wohnungsbaugesellschaft.
Don Sepp. Naja, also ich meine, ich glaube, die FIFA ist etwas, wovor man immer wieder staunend steht. Ne? Also, dass die sich noch nicht aufgelöst haben, dass die immer noch den alten Sepp da irgendwie als Präsidenten haben, dass es immer noch genügend Leute gibt, die dieses ganze korrupte System stützen, fördern, dass sie diese Bude nicht irgendwann schon dicht gemacht haben, ist schon erstaunlich. Und was auch erstaunlich ist eben, dass der Deutsche Fußballbund, obwohl er eigentlich die Macht hätte als größter Sportfachverband der Welt, dass die nicht in der Lage sind, auch nur ansatzweise mal die Stimme zu erheben und da wahrnehmbar dagegen zu protestieren, ja, sondern dieses ganze Spielchen mitmachen.
Oder die UEFA. Ich meine, über den DFB hinaus, die UEFA ist ja eigentlich, setzt viel mehr um als die FIFA.
Ja. Nicht nachzuvollziehen, würde ich mal sagen.
Financial Fairplay?
Ich kann kein Englisch, aber das müsst ihr erklären.
Naja, ist halt sicherlich eine gute Idee von Michel Platini. Im Moment wird es noch so ein bisschen zwiespältig umgesetzt. Irgendwelche Clubs aus Bulgarien oder Slowenien werden hart bestraft und Paris Saint-Germain lässt man dann doch noch vergleichsweise milde davonkommen. Also ich bin mal gespannt, ob das mal irgendwann eine wirkliche Schlagkraft entwickelt und zu mehr Wettbewerb führt. Aber ich bin da ehrlich gesagt ziemlich skeptisch.
Jogi Löw.
Also rehabilitiert, ne? Eigentlich dachten ja alle immer, Mensch, der Jogi, immer der Unvollendete und es wird ja doch wieder nichts und wieder Halbfinale und wieder vercoacht und es wird er plötzlich Weltmeister. Ich glaube, dass ihm das ein bisschen Gelassenheit geben wird. Wenn man schaut, dass er wie die Jungfrau zum Kind zu dem Job gekommen ist, wenn man sieht, dass so viel Zweifel und so viel Druck diese Truppe begleitet haben, dann ist das schon wirklich bemerkenswert. Ich vermute mal, dass er irgendwann jetzt so spätestens nach der EM da in Frankreich in den Sack haut, weil ich glaube, so länger als, wie lange ist er denn? 10 Jahre Bundestrainer, sollte sich keiner antun. So fürs eigene Leben.
Nummer 9, Tim Wiese.
Von der Statur her, Jens.
Was? Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Wird mir immer ein Rätsel bleiben, warum der jetzt diesen Weg genommen hat, weil er hätte ja schon noch ein paar Jahre ordentlich Fußball spielen können, aber ich war einmal beim Wrestling jemand anderem zuliebe, ich fand es langweilig, aber Herrgott, ist ein freies Land, muss jeder selber wissen.
Aber er schickt euch keine Selfies in die Redaktion, oder?
Also, wenn, dann landen sie im Spam-Ordner.
Dann habe ich Arminia Bielefeld.
Ja, da möchten wir beide jetzt was zu sagen. Ein super Verein.
Ja.
Also können wir auch jedem empfehlen. Ja, ne?
Nur jedem also. Empfehlen, für einen, wer sein Leben ruinieren möchte. Na, es geht immer noch schlimmer und
Sonntag
Arminia hilft euch dabei.
Sonntag in Depression verbringen will, Arminia ist immer für euch da.
Ja, auch hier ist vielleicht jetzt die Antwort doppelt. Letztes Stichwort ist SSV Ulm.
Och, also ich meine, immerhin ein Verein, der durch Janusz Gora, durch diesen Wahnsinn, dass die zwischendurch mal eine unglaubliche Euphorie in der Stadt entfacht haben, sicherlich mehr in Erinnerung geblieben ist als jetzt andere Kurzzeit-Erstligisten. Also von daher, wir wünschen alles Gute.
Was dürfen wir künftig von Elf Freunde erwarten?
Ach, ist immer schwierig, ne? Also eigentlich sind wir ein sehr beständiges Magazin. Also auch das Fußballleben ist für uns ein langer, ruhiger Fluss. Wir schauen einfach mal so, dass wir so weitermachen. Ich glaube, es geht immer wieder darum, dass wir, wenn wir uns selbst nicht langweilen, langweilen wir auch die Leser nicht. Wenn uns das einigermaßen gelingt, ist das schon ganz super.
Ich danke euch, dass ihr heute Abend Zeit hattet, so kurz vor eurer eigenen Show.
Ja.
Und wünsche euch nachher viel Spaß. Alles Danke. Gute. Ich glaube, es gibt noch Tickets an der Abendkasse.
Ja, und
wer noch keins hat,
unbedingt. Und wir verlosen gleich auch noch 20 Tickets für den SSV Ulm.
Großartig.
Ja.
Euer Applaus.
Ja, danke.
Mit einem unglaublich schwierigen Quiz.
Dankeschön.
Danke.
An der Stelle mal ein bisschen Musik, dann geht's weiter mit dem Herrendeck live aus dem Roxy. Dann kommt auch der stille Sven hierher und redet. Füllt eure Getränke auf. Wir hören ein bisschen Kapelle Petra mit Über Fußball reden und die Emscher Kurve 77.
Am schönsten ist es ja eh mit den Kollegen. Da kann man einfach über Fußball reden. Können wir nicht einfach über Fußball reden? 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 Lieder aus der Kurve für den einfachen Mann. Lieder aus der Kurve, jeder mitbrüllen kann. Lieder aus der Kurve sind an und für sich. Nur feine, kleine Punk-Songs für dich und für mich. Lieder aus der Kurve für den einfachen Mann. Lieder aus der Kurve, jeder mitbrüllen kann. Lieder aus der Kurve sind an und für sich. Nur feine, kleine Punk-Songs für dich und für mich.
Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik live aus dem Roxy hier am Sonntagabend. Jetzt auf der Bühne der stille Sven. Ich möchte ihn mal eben kurz vorstellen. Ich hatte mir da auch einen ganz wunderbaren Text nur für dich zusammengetippt. Habe ich mir hierher gelegt.
Ja, sauber.
Mach mal. Jawohl, mache ich.
Bin gespannt.
Ja, Achtung.
Ja.
Neben mir sitzt jetzt ein Mann, der bekannt ist wie Otto Rehhagel, kompetent wie Rolf Schafstahl und beliebt wie Schweini. Er ist die Galionsfigur des SV Mehringen und der Gründer der Wildenliga Ulm, Sven Schütte. Ahoi.
Hallo. Ja, guten Tag. Danke für die warmen Worte. Vielen Dank für die kurzfristige Einladung hier in diese nette Runde. Ich war schon einmal bei dir. Ich kann mich erinnern, das war beim Nico in der Oststadt, da hatten wir schon
letztes
mal ein
Testspiel
gehabt. Ja, genau. Und da haben wir, glaube ich, vor 8 Leuten gesprochen. Also man muss sagen, diese zwei Typen hier von Elf Freunde, die ziehen schon das Publikum an.
Magisch.
Ja.
Wie war deine Zeit als stiller Sven?
Das ist zu Hause bin ich nicht anders. Also, das war okay. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt.
Ja, du hast dir fleißig Notizen gemacht, ich sehe es von hier.
Ja.
Stichwort Kommerzialisierung. Was ist dein
Katalog? Ja, im was Grunde genommen Katalog? Haben die beiden Herren ja schon vieles dazu gesagt, wo man eigentlich zustimmen könnte. Und ist halt schon eine komische Sache mit der Kommerzialisierung. Es kommt so Personenkult und sowas alles dazu und viele Vereine nutzen das ja auch gerne für sich aus. Also da kann man jetzt irgendwie drüber sprechen, wie schlimm man das findet oder nicht. Es wird halt genutzt, weil es Geld bringt. Dann werden halt doch so Spieler wie CR7 und sowas in die Presse gepackt. Also das ist, glaube ich, nicht nur ein Personenkult, der von den Fans also von sich selber ausgelöst wurde, sondern ich glaube, dass vieles auch mit das vom Management und sowas halt schon ganz gut unterstützt wird. Und ich glaube, da gibt es schon Strategien, um Personenkult und Kommerzialisierung noch echt bis auf die Spitze zu treiben. Und es wird auch, glaube ich, kommen, ja. Noch schlimmer werden.
Noch schlimmer?
Ich glaube, ja.
Kann man dem gegensteuern?
Ich glaube nicht. Also es kann immer 90% der Menschen geben, die das, denen das irgendwann auf den Sack geht, dass es halt so schlimm ist, aber es gibt immer noch die 10%, die das klasse finden, feiern wollen und auch dann wieder ein paar Leute mehr mitreißen. Also ich glaube nicht, dass du es halt in der heutigen Zeit komplett unterdrücken wirst. Außer man geht natürlich dahin, wo der wahre Fußball halt ist. Das ist eben irgendwo in den Amateurligen, vielleicht sogar runter bis Kreisliga B oder irgendwelche Kreisklassen. Die spielen halt auch ganz interessanten Fußball. Da sitzen nette Leute rum und das kann man sich halt auch mal gerne angucken.
Wo spielt der SV Mehringen? Kreisliga B?
Ja, Kreisliga B. Ja.
Habt ihr Personenkult? Also habt ihr außer dir?
Außer um mich jetzt?
Ja. Noch andere?
Ja, nee, nur um den Abteilungsleiter. Und klasse Typ.
Und den wollen dann alle anfassen?
Also wir haben keine Flitzer oder sowas, die jetzt auf uns zurennen, aber klar, man wird schon öfters mal angefasst. Aber ist ja auch schön.
Hast du trotzdem sowas wie ein All-Time-Hero, wo du sagst, Mensch, das ist halt irgendwie mein ganz privater Personenkult und ich habe dem einen Schrein gebaut?
Ja, ich glaube, da muss man eigentlich, wenn so eine Frage kommt, muss man ja immer irgendwelche Namen nennen, die vor 50 Jahren mal gespielt haben. Bei mir ist das aber tatsächlich Zinedine Zidane.
Warum?
Weil er einfach ein klasse Spieler war, mit einer Wahnsinnsübersicht und ich habe noch nie solche Ballannahmen gesehen.
Hast du ihn im Stadion live gesehen?
Nee. Hab ich leider nie.
Aber wenn wir jetzt nochmal den Personenkult von heute nehmen, so jemand wie CR7, ja. Angenommen, es spielt die portugiesische Nationalmannschaft. Ich meine, bei Real Madrid geht es ja noch ein bisschen, da verteilt sich auf ein paar Schultern, wobei er schon herausragt.
Ja.
Aber nationalelfmäßig ja, könnte im Prinzip das Interesse bald sich komplett nur auf ihn.
Ja, was heißt könnte? Es bezieht sich eigentlich nur auf ihn, oder? Also Vielleicht außer in Portugal jetzt, aber im Grunde genommen guckt doch jeder, der nicht Portugies ist, guckt sich portugiesische Spiele an und schaut eigentlich nur, was CR7 gerade macht. Oder?
Das gibt es in Mehringen dann so nicht. So
in Mehringen gucken die kein Portugal. Nur Bayern.
So, ihr Lieben. Da vorne geht schon die Tür zu. Warum? Weil jetzt gleich die 11 Freunde mit ihrer Lesereise loslegen. Und auch wir verabschieden uns deswegen erstmal und sagen dann drüben Hallo. Das war eine Stunde Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik. Das Gastspiel von Radio 3FM live aus dem Roxy. Mein Dank nochmal an Philipp Köster und Jens Kirschneck von 11 Freunde. Sowie an Sven Schütte von der Wilden Liga Ulm. Großen Applaus nochmal für euch.
Danke. Ciao.
Danken möchte ich auch dem Roxy für die Bühne und ganz besonders hier auch Henning Reinholz, der das Gastspiel von Beginn an stark unterstützt und gefördert und für das Roxy koordiniert hat. Außerdem habe ich viel Unterstützung von Radio 3FM bekommen. Mein Dank geht auch an den Sender daher und an Jan im Studio und an Klaus, der hier Unglaubliches an der Technik leistet. Ein absoluter Zauberer. Ja, nicht zuletzt danke ich euch hier an der Kaffeebühne fürs Zuhören. Bleibt dran, hört jetzt noch das Platte der Woche Spezial mit Alexia Cole und Keep the Faith und schaut mal rein bei 3fm.de oder unter herrengedeckt.blogspot.de. Und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen zur gewohnten Sendezeit um 19 Uhr. Und ausklingen lassen wir den Abend mit irgendwas ganz Unglaublichem, nämlich mit Jimmy Hartwig, dem Ex-Nationalkicker und Mama Calypso. Großartiges Stück. Und dann ist hier auch ruckzuck leer. Ciao.
Mama Calypso, only 17. A girl so young and pretty you never see. Mama Calypso ain't no lady, she's a queen. Mama Calypso, only 17. Ooh, such a sight I've never known, never seen. Mama Calypso ain't no lady.
Herrn Gedeck. Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig. Herrn Gedeck auf Radio Free FM.